Deutschlandfunk Interview.
Im Deutschen Bundestag steht heute der Nachtragshaushalt für 2021 auf der Tagesordnung. Geplant ist, dass der Energie- und Klimafonds um 60 Milliarden Euro aufgestockt wird. Dazu werden nicht benötigte Kreditermächtigungen aus dem Haushalt des vergangenen Jahres verwendet. Die Ampelfraktionen möchten das heute beschließen. Die Unionsfraktion hält das Vorgehen für verfassungswidrig. Begründung: Die Kreditermächtigungen wurden wegen der Corona-Pandemie gewährt. Schulden auf Vorrat für Klimaschutzmaßnahmen, das geht gar nicht, meinen CDU und CSU und bereiten einen Gang vor das Bundesverfassungsgericht vor. Das alles wäre vermeidbar gewesen, hätte die FDP Steuererhöhungen nicht ausgeschlossen. Am Telefon ist Christoph Meyer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, dort zuständig für die Haushaltspolitik, Wahlkreis Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Meyer, wem gehören die 60 Milliarden?
Na, am Ende gehören die 60 Milliarden den Bürgerinnen und Bürgern, uns allen. Es geht ja darum, das ist in der Anmoderation ja auch klar geworden, dass wir die Investitionen, die Maßnahmen, die im Jahr 2021 für die Pandemiebekämpfung nicht ausgegeben wurden, jetzt im Jahr 2022 und in den folgenden Jahren für die Pandemiebekämpfung ausgeben können.
Warum sorgt die FDP nicht dafür, dass die nicht benötigten Haushaltsmittel an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden?
Ja, das tun wir ja teilweise. Insgesamt haben wir ja, und das hat Christian Lindner als Finanzminister ja auch vermeldet, nur einen Teil der nicht benötigten Kreditermächtigungen für diese Umbuchung vorgesehen. Wir haben 24,8 Milliarden, also 25 Milliarden Euro aus dem Abschluss 2021 nicht genutzt. Es geht gerade darum, dass wir hier gezielt in den Maßnahmen einen Wachstumsimpuls setzen, der für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes relevant ist. Und auch das wurde eben ja schon gesagt, die Große Koalition hat im Jahr 2020 genau dasselbe gemacht, sogar noch wesentlich unkonkreter als wir.
Und damals hat die FDP heftig protestiert.
Deswegen haben wir ja dieses Mal auch zum einen eine zeitliche Befristung. Deswegen ist das nicht ganz richtig, was der Kollege Braun da formulierte, indem wir nämlich hier eine kurz- und mittelfristige Bindung nur vorgesehen haben. Und wir haben eine Zweckbindung vorgenommen auf genau die Maßnahmen, Energieeffizienz, CO2-Neutralität, Stärkung der Nachfrage bei privaten Investoren durch zum Beispiel Abschaffung der EEG-Umlage. Das heißt, wir machen genau das, was notwendig ist, um das Land zukunftsfähig zu machen und aus den Folgen der Pandemie herauszubekommen.
Kann man Geld, das für die Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie bewilligt wurde, für Klimainvestitionen ausgeben? Sie haben eben die Bedenken des Bundesrechnungshofes gehört.
Ja, der Bundesrechnungshof hat die Bedenken geäußert, allerdings bevor wir diese Konkretisierung nochmal vorgenommen haben, im Nachgang jetzt nicht. Und natürlich kann man das tun, weil am Ende des Tages der Ermessensspielraum, in welchen Bereichen man investiert, um die Pandemie zu bekämpfen, dem Haushaltsgesetzgeber obliegt. Und anders als die Vorgängerregierung, die sehr breit gestreut hat, sagen wir, wir wollen in die Maßnahmen investieren, wo die Baustellen in diesem Land am größten sind. Und das ist CO2-neutrale Mobilität, das sind CO2-neutrale oder emissionsarme Produktionsanlagen, das ist die Abschaffung der EEG-Umlage. Und deswegen ist der Corona- und Pandemiebekämpfungsbezug sehr wohl da. Und wir sind deswegen recht überzeugt, dass dieses Modell, wie wir es gewählt haben, auch der Verfassung entspricht.
Herr Meyer, was steht denn auf der Box, in der die 60 Milliarden geparkt werden? Klima oder Corona?
Transformationsfonds wird draufstehen und das tun wir im Kontext der Pandemiebekämpfung. Deswegen steht da natürlich Corona- bzw. Pandemiefolgenbekämpfung drauf.
Das heißt, Sie müssen jetzt immer so tun, als würden die Folgen der Pandemie abgefedert mit dem Geld, obwohl das ja eigentlich für den Klimaschutz bereitgestellt werden soll. Wieso muss jetzt die ganze Ampel tricksen, nur weil die FDP Steuern nicht erhöhen möchte?
Ja, zum einen ist es, glaube ich, richtig, dass wir Steuern nicht erhöhen. Das haben wir vor der Wahl auch immer gesagt.
Das geht, das sehen andere darum, anders.
Das ist richtig, aber wir haben uns in der Koalition hier mit den Partnern darauf verständigt und wir werden das auch halten. Und es geht ja nicht darum, dass wir hier tricksen, sondern es geht darum, dass wir die Maßnahmen, das stellen wir sicher, das Parlament wird immer weiter damit befasst werden, wie diese 60 Milliarden Euro ausgegeben werden, dass dies in der Tat, anders als in der Vorgängerregierung, für Pandemiefolgenbekämpfung ausgegeben wird. Und da können Sie uns...
Und nicht für Klimaschutz.
Und na gut, das ist mittelbar dasselbe. Ich sage, wenn Sie sehen, wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Das Bundesverfassungsgericht formuliert dass wir mehr für Klimaschutz tun müssen. Wir alle wissen, dass in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan wurde, gerade im Bereich der CO2-armen Mobilität, gerade im Bereich der CO2-neutralen Energieversorgung. Das sind ja alles Lasten, die die Vorgängerregierung uns letztlich hier hinterlassen hat. Und wenn wir entscheiden, dass wir zur Pandemiebekämpfung die Wachstumsimpulse, die wir auslösen wollen, genau in den Bereichen tätigen, in denen die Hausaufgaben am größten sind, dann ist das deckungsgleich. Und deswegen sehen wir diesen Kontext, wie die Union ihn herstellt, gerade nicht. Wir konzentrieren uns mit den Ausgaben, anders als die Vorgängerregierung, die mit der breiten Gießkanne im Jahr 2020 120 Milliarden Euro Konjunkturimpuls in alle möglichen Bereiche von Mehrwertsteuerreduzierung über Quantencomputer gesteckt hat. Wir machen es konzentriert, priorisieren und fokussieren.
Herr Mayer, ohne großen Aufwand ließe sich der Spitzensteuersatz erhöhen, hohe Vermögen oder Erbschaften könnten entsprechend besteuert werden. Wieso riskieren Sie, in Karlsruhe zu scheitern und damit die gesamte Regierung zu schädigen, nur um den besser verdienenden Teil Ihrer Wählerinnen und Wähler zu schonen?
Das stimmt ja so nicht. Wenn Sie sich die Steuerlast in Deutschland angucken, im Vergleich der Industrieländer, der OECD-Länder, dann sind wir schon sehr weit oben. Deswegen geht es ja gerade nicht darum, dass wir mehr Steuereinnahmen über Steuererhöhungen produzieren müssen, sondern wir müssen Wachstumsimpulse schaffen. Wir hatten in den letzten Jahren ja schon die Situation, dass wir immer mehr Steuereinnahmen hatten, dass das Geld aber nicht effizient ausgegeben wurde. Auch das steht im Koalitionsvertrag, dass wir gucken wollen, wie die Mittel, die im Haushalt veranschlagt wurden, effizient und zielgerichtet eingesetzt werden. Und das gilt auch für den zweiten Nachtragshaushalt und die Buchung jetzt in die Rücklage. Wir schaffen dafür die Grundlage, dass wir Deutschland wieder zukunftsfit machen.
Welche Folgen hätte es für Christian Lindner, wenn der Nachtragshaushalt vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt würde?
Gar keine Folgen, weil am Ende des Tages wir, und zwar nicht nur Christian Lindner, sondern wir alle der Auffassung sind, dass dieser Nachtragshaushalt, wie wir ihn aufgelegt haben, verfassungskonform ist.
Ja, wir machen genau das. Sagen Sie, es könnte eben anders kommen vor dem Bundesverfassungsgericht. Deshalb nochmal die Frage, wie nah an einen Rücktritt brächte ein Scheitern in Karlsruhe den Bundesfinanzminister?
Gar nicht. Wie gesagt, wir sind fest davon überzeugt, dass dieses Vorgehen richtig ist und der hypothetische Ansatz, den Sie gerade wählen, würde auch nicht zu einer Änderung in Bezug auf die Position von Christian Lindner als Finanzminister führen.
Das heißt, Deutschland könnte sich 4 Jahre lang eine politisch so bezeichnete lahme Ente im Bundesfinanzministerium leisten?
Nein, weil Christian Lindner keine lahme Ente ist. Wenn Sie sich angucken und wenn Sie die nächsten Monate verfolgen werden, was wir alles im Finanzministerium auf den Weg bringen werden, ob die Super-AFA, ob die Abschaffung der EEG-Umlage, dann ist Christian Lindner bei weitem keine lahme Ente und daran ändert auch sicherlich ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht.
Jahrelang hat die FDP gefordert, Subventionen abzubauen. Warum werden Mehrausgaben für den Klimaschutz nicht auf diese Weise finanziert?
Wir haben diese Bundesregierung vor noch nicht mal 100 Tagen übernommen. Der erste richtige Haushaltsplan, den Christian Lindner in seiner Verantwortung aufstellen wird, ist der Haushaltsplan für das Jahr 2023. Der wird jetzt im Sommer aufgestellt. Momentan sind wir neben dem Nachtragshaushalt 2021 ja in der Haushaltsplanaufstellung für das laufende Jahr 2022, weil das im letzten Jahr ebenfalls liegen geblieben ist. Das heißt, messen Sie doch Christian Lindner bitte dann ab dem Jahr 2023 an dem Haushalt und nicht an der Übergangsphase, die wir jetzt haben.
Christoph Mayer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Danke Ihnen. Danke.